Hallo zu Plus Minus und ein Hoch auf das deutsche Trinkwasser. Direkt aus dem Wasserhahn, bei uns kein Problem, heißt es ja immer, weil wir im Vergleich zu anderen Ländern so strenge Vorschriften und Kontrollen haben. Aber jetzt schlagen Fachleute Alarm. TFA, eine Chemikalie, die sich in unserem Wasser breit macht, die sich nicht abbaut, sondern immer mehr wird. Deshalb nennt man sie auch Ewigkeitschemikalie. Die chemische Verbindung TFA, Trifluoressigsäure, findet man mittlerweile nicht nur im Trinkwasser, sondern auch im Essen und sämtlichen Pflanzen, die Wasser ja zum Wachsen brauchen.
Michael Müllers Spezialgebiet sind Weine. Seine Sammlung reicht zurück bis in das Jahr 1922. Er hat auch Wein von 1940, 1955, aus den 60ern und 70ern, aus den letzten zwei Jahrzehnten sowieso. Den Professor für pharmazeutische Chemie interessiert aber nicht der Geschmack der Weine. Er ist auf der Suche nach einer bestimmten Chemikalie. Sie heißt TFA oder genauer Trifluoracetat. Sie gilt als potenziell gefährlich und wurde jetzt von deutschen Behörden als fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Doch wie viel steckt davon im Wein?
Die ganz alten Weine sind frei von TFA. Und dann fängt es ganz langsam an einzusteigen bis Anfang der 2000er Jahre. Und dann Mitte der 2000er Jahre, also ab 2005, 2010, dann geht es richtig hoch. Und die neuen Weine haben halt diese TFA-Gehalte, die uns so dermaßen überrascht haben, die so extrem hoch sind, wie wir das nicht erwartet haben.
Der Chemiker fand in den neuen Weinen sogar Konzentrationen bis zu 300 Mikrogramm pro Liter. Damit hätte sich der TFA-Gehalt in den letzten 15 Jahren verzehnfacht.
Der Anstieg ist exorbitant hoch und wir werden irgendwann toxikologische Probleme bekommen. Das steht fest. Die Frage ist, wann und welche. Das steht noch nicht fest.
TFA ist ein besonders kleiner Vertreter der sogenannten PFAS-Gruppe. Das sind über 10.000 Chemikalien, die von uns Menschen erschaffen wurden, um unser Leben zu erleichtern. Sie stecken in der Beschichtung von Bratpfannen, in Textilien, Fastfood-Verpackungen, in Medikamenten, Pestiziden und Klimaanlagen. Sie sind quasi überall und bauen sich nicht ab. Das heißt, sind sie einmal in unserem Wasser oder in unseren Böden, werden wir sie nicht mehr los. Deswegen heißen sie auch Ewigkeitschemikalie.
Bedeutet, jedes Kilogramm an TFA, was wir in die Umwelt bringen, trägt dazu bei, dass der Gehalt immer höher wird. Und wir werden nicht erleben, dass die Substanz in der Umwelt abgebaut wird. Sprich, irgendwann ist der Wert einfach zu hoch.
Nicht nur der Chemiker ist über den Anstieg besorgt, auch Wasserwerke schlagen aktuell Alarm. Laut dieser Pressemitteilung hätten sich die TFA-Konzentrationen im Rhein verdoppelt. Auch hier wird vor einem ungebrochenen Trend nach oben gewarnt. Und wenn die Flüsse mit TFA verseucht sind, hat das Auswirkungen auf unser Trinkwasser, das direkt betroffen ist und irreversibel geschädigt wird, heißt es von den Versorgern. Um zu sehen, wie es um das Trinkwasser in Deutschland steht, machen wir eine Stichprobe. Wir nehmen deutschlandweit Proben in Privathaushalten, aber auch in öffentlichen Gebäuden. Insgesamt 7-mal Leitungswasser. Da TFA mittlerweile sogar im Mineralwasser gefunden wurde, nehmen wir auch noch 3 bekannte Marken dazu. Das Ergebnis? Alle Proben waren mit TFA belastet. Die Werte liegen noch unter 1 Mikrogramm pro Liter. Außer in Dresden mit 1,3 und in Kevelaar in NRW mit 2,4 Mikrogramm pro Liter. Auch die Mineralwässer enthalten TFA. Bei Geroldsteiner und Spreequell sind die Werte gering. Im Rewe-Wasser war ein Wert von 1,8 Mikrogramm pro Liter nachweisbar. Für Ulrich Borchers vom Institut für Wasseranalytik sei diese Belastung zwar keine Gesundheitsgefahr, dennoch für ein Mineralwasser fragwürdig.
Bei den Mineralwässern haben wir ja eigentlich über die Verordnung eine Forderung, dass sie von ursprünglicher Reinheit sein sollen und aus einem geschützten Vorkommen stammen. Und da würde ich zumindest mal vorsichtig sagen, dass ein Mineralwasser, was 1,8 Mikrogramm pro Liter TFA aufweist, nicht mehr ursprünglich rein ist.
Rewe schreibt:
TFA ist fast überall vorhanden. Für natürliches Mineralwasser gibt es zurzeit keinen entsprechenden Grenzwert.
Fakt ist, auch bei den gemessenen Werten für unsere Trinkwasserproben müssen die Behörden nicht aktiv werden. Sie lagen alle unter dem deutschen Leitwert, der bei 60 Mikrogramm pro Liter liegt. In anderen Ländern, wie der Schweiz, gilt ein Wert von 10. In den Niederlanden existiert ein Orientierungswert von nur 2,2. Diesen hätte die Wasserprobe aus NRW also schon überschritten. Verantwortlich für den Leitwert ist das Umweltbundesamt. Wir finden heraus, dass auch in Deutschland bis 2017 ein Richtwert von 1 galt. Der wurde dann auf 3 und 2020 auf 60 erhöht, also um das 20-fache. Doch warum weiß man doch, dass sich TFA nicht abbaut? Der Auslöser findet sich im idyllischen Bad Wimpfen am Neckar. Hier sitzt das Chemieunternehmen Solvay. Es produziert Flurprodukte für Kühlanlagen, Medikamente, Pestizide. Dabei entsteht als Nebenprodukt TFA. Das leitete das Unternehmen jahrelang in den Neckar. Zufällig wurde entdeckt, dass die TFA-Werte hier erhöht waren. Daher wurde der Leitwert auf 60 Mikrogramm pro Liter erhöht. Nach Recherchen von Jana Kuhlmann vom BUND wurde das Unternehmen zwar verpflichtet, die Einleitungen zu reduzieren, komplett untersagt wurden sie jedoch nicht.
Das ist auf jeden Fall ein Skandal, dass Solvay hier weiter 24 Kilogramm pro Tag TFA in den Neckar einleiten darf. Wir müssen schauen, ob der Leitwert von 60 Mikrogramm pro Liter weiterhin haltbar ist mit den neuen Forschungsentwicklungen oder ob der eher dem niederländischen angepasst werden muss.
Solvay betont, dass der Betrieb strengen Vorschriften und der Kontrolle der zuständigen lokalen Behörden unterliegt.
Dass aufgrund der erhöhten TFA-Messungen ein Antrag auf Erhöhung des Leitwertes gestellt wurde, bestätigt das Amt. Man sei aber unabhängig von der Firma zu dem Schluss gekommen, dass mit einem Wert von 60 noch keine Gesundheitsgefahr bestünde.
Die Firma hat auch ihre eigenen Daten ausgewertet und auch einen deutlich höheren Leitwert vorgeschlagen. Wir sind dem nicht gefolgt. Wir haben unsere eigene natürlich Auswertung gemacht. Und darauf basiert dieser Wert von 60 Mikrogramm pro Liter.
Dennoch empfiehlt auch das Umweltbundesamt allen Wasserversorgern, eine Konzentration von 10 Mikrogramm pro Liter nicht zu überschreiten. Ein klar definierter Trinkwassergrenzwert wäre wichtig, würde aber das TFA-Problem nicht lösen. Denn etwa 80% nehmen wir über die Nahrung auf. Und die ist viel höher belastet, wie eine aktuelle Untersuchung der Wiener Umweltorganisation Global 2000 zeigt. 48 Getreideprodukte wurden getestet. Die höchste Konzentration lag hier sogar bei 420 Mikrogramm pro Kilogramm. Das entspricht dem 100- bis 1000-fachen der TFA-Werte im Grund wie im Trinkwasser.
Das lässt sich damit erklären, dass bereits im Boden, und hier spielen die PFAS-Pestizide, die eine wichtige Quelle für die Entstehung von TFA sind, eine große Rolle, höhere Konzentrationen an TFA vorliegen, die dann auch noch aufkonzentriert werden, weil ja nur 10% oder 15% des Bodens aus Wasser besteht. Da sammelt sich das TFA und so können dann auch diese hohen Konzentrationen zustande kommen.
Und da sich TFA im Boden wie im Wasser nicht mehr abbaut, sei ein Verbot von PFAS-Pestiziden unausweichlich. Auch alle chemischen Verbindungen, die sich zu TFA abbauen, müssten beschränkt werden.
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird dieser Anstieg also jenseits dessen sein, was akzeptabel ist aus ökologischer Sicht, aber auch aus gesundheitlicher Sicht. Und das muss den Behörden langsam klar werden.
Tatsächlich haben einige EU-Länder, darunter Deutschland, schon 2023 einen entsprechenden Vorschlag eingebracht, die gesamte Gruppe der PFAS zu beschränken. Das würde auch die TFA betreffen. Doch das Verfahren zieht sich.
Und das ist das Fatale. Teilweise haben die Hersteller sich darauf eingelassen, möglichst viele Anträge an die EU zu stellen, die abgearbeitet werden müssen, um das Verfahren zu verzögern. Das erachte ich als unverantwortlich.
Auch die aktuelle Bundesregierung scheint den ursprünglichen Vorschlag nicht mehr ernsthaft zu verfolgen. Im Koalitionsvertrag steht, ein Totalverbot von Stoffgruppen lehnen wir ab.
Wenn ich in den Koalitionsvertrag schaue und die Aussage, die dort gemacht wird, dass man das Gruppenverbot nicht weiter verfolgen wird, das halte ich für eine komplett falsche Entwicklung.
Doch das zuständige Bundesgesundheitsministerium sieht hier keinen Widerspruch zum ursprünglichen Vorschlag. Allgemein heißt es:
Generell sollten die Einträge von sehr persistenten und sehr mobilen Stoffen in die Umwelt gesenkt werden.
Doch das wird nicht reichen, um die weitere Belastung unserer Lebensgrundlagen mit einer Ewigkeitschemikalie spürbar einzudämmen.
Ja, unsere Lebensgrundlagen sind Essen, Trinken und Wohnen gehört auch dazu. Es gibt sogar das Menschenrecht auf Wohnen, verankert in der Europäischen Sozialcharta. Ja, und dann gibt es noch Eigenbedarfsklagen. Jeder rote Punkt auf dieser Karte in Berlin steht für eine Wohnung, deren Bewohnerinnen und Bewohner sich sorgen, weil ihre Wohnung den Besitzer gewechselt hat und sie jetzt Angst haben, dass sie nach 20, 30 Jahren ausziehen müssen. Wenn dann wirklich ein Besitzer einzieht, okay. Aber immer öfter scheint der sogenannte Eigenbedarf nur eine Geschäftsmethode zu sein, um mit der Wohnung richtig Geld zu verdienen.
Seit 25 Jahren leben die Zabels in ihrer Münchner Wohnung. Eigentlich wollten die Rentner in ihrem Leben nicht mehr umziehen. Doch jetzt sollen sie ihr Zuhause verlieren. Ihr Vermieter hat eine Eigenbedarfskündigung geschickt. Zwei Enkelkinder sollen einziehen. Doch der 75-Jährige hat einen Verdacht.
Das ist ein Instrument, um Mieter aus einer Wohnung herauszubekommen, weil man sehr viel mehr am Markt erlösen kann. Also das Doppelte, manchmal sogar das Dreifache, wenn es Altmietverträge sind.
Und so einen Mietvertrag haben die Zabels. Für ihre 95 Quadratmeter Wohnung zahlen sie derzeit 1.800 Euro. Ein stolzer Preis, finden sie. Trotzdem seien hier die Preise bei Neuvermietungen enorm gestiegen.
In dieser Wohnanlage sind 160 Parteien und man hört ein bisschen herum und bekommt Infos. Wohnungen, die gekündigt wurden, die werden inzwischen für das Doppelte wiedervermietet. Also so um die 3.000 bis 4.000.
Auch in anderen Stadtteilen sieht es nicht besser aus. Obwohl München schon lange die teuersten Mieten hat, sind diese in den letzten 12 Jahren noch mal um mehr als 60% gestiegen. Die Folge? Die Zabels finden keine bezahlbare Wohnung. Sie haben mittlerweile einen ganzen Ordner mit Wohnungsabsagen. Die Wohnungen, die sie sich leisten könnten, sind in der Regel vergeben. Um nicht auf der Straße zu landen, müssten sie in ihrem Alter sogar die Stadt verlassen.
Wir hätten dann für uns eigentlich keine so richtige Perspektive, weil wenn man dann nochmal völlig neu anfangen muss irgendwo, ne, das ist schon hart.
Sie haben der Kündigung widersprochen. Letzten Monat kam nun die Klage des Vermieters auf Räumung der Wohnung. Der Mieterverein in München registriert einen enormen Anstieg solcher Fälle. Die Folgen für die Mieter seien zum Teil verheerend.
Die Situation ist echt sehr hart. Und das größte Problem, wenn ich eine Eigenbedarfskündigung ist, eine Wohnung zu finden. Und zwar eine bezahlbare Wohnung zu finden.
In vielen großen Städten, so Mietervereine, hätten Eigenbedarfskündigungen zugenommen. Für Mieter werden sie überall dort zur existenziellen Bedrohung, wo bezahlbarer Wohnraum fehlt. Berlin gehört dazu. Hier sind die Mieten bei Neuverträgen seit 2012 um 97% gestiegen. Besonders betroffen ehemals preisgebundene Wohnungen wie hier in Berlin-Mitte. Einst gab es staatliche Förderung für Altbausanierung wie beim sozialen Wohnungsbau. Die Mietpreisbindungen laufen nun aus. Damit werden die Wohnungen quasi zu Frischfleisch auf dem Markt. Was stört, sind die alten Mieter, die hier seit Jahrzehnten leben. Alexander Perovic vom Berliner Bündnis Eigenbedarfskündigung stoppen kämpft gegen diese Entwicklung.
Wir sind hier in einem Viertel mit besonders vielen Eigenbedarfskündigungen. Dieses Haus hier ist besonders betroffen. Da wurden seit 2023 5 Eigenbedarfskündigungen ausgesprochen bei einem Haus mit etwa 30 Wohnungen.
Er zeigt uns das Ausmaß auf der Karte. Überall dort, wo Wohnungen mit sozialer Bindung in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden, drohen Kündigungen wegen Eigenbedarfs.
Es haben sich in den letzten Jahren die Immobilienpreise gewaltig erhöht. Und es gab einen Boom, einen Zustrom dann auch von Geldern, von Finanzinvestoren, die diese Preisspirale nach oben getrieben haben. Und natürlich müssen diese aufgerufenen Preise dann auch irgendwann bezahlt werden. Das geht nur über die Mieten, die so stark gestiegen sind, dass wir hier in Prenzlauer Berg tatsächlich mittlerweile Angebotsmieten haben von teilweise sogar über 30 Euro.
Auch Familie Smolarek droht aktuell eine Räumung wegen Eigenbedarf. Dabei ließen auch sie nichts unversucht, um eine Wohnung in ihrem Viertel zu finden. Sie haben überall Plakate aufgestellt, sich bei Wohnungsgenossenschaften wie auch Portalen angemeldet. Wenn es überhaupt Wohnungen gibt, seien sie mit mehr als 2.000 Euro viel zu teuer für sie. Derzeit zahlen sie für ihre 3 Zimmer etwas mehr als 700 Euro. Viel mehr können sie sich auch nicht leisten.
die Existenzangst, die ist so, dass man, man weiß gar nicht wohin. Also man hat eine Ungewissheit und ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr.
2023 wurde ihre Wohnung hier im Erdgeschoss als Eigentumswohnung verkauft. Der Käufer wusste, dass sie vermietet ist. Die Familie lebt hier seit 10 Jahren. Die Tochter ist hier geboren, geht hier zur Schule, zum Schwimmverein. Trotzdem kam prompt die Eigenbedarfskündigung. Der Käufer, 27 Jahre alt, wolle dort selbst mit seiner Freundin einziehen. Als Begründung gibt er an, derzeit in einem kleinen, ca. 12 Quadratmeter Zimmer in der elterlichen Wohnung zu leben. Für Monika Smolarek scheint dies wenig plausibel. Nach ihren Recherchen liegt das Haus der Eltern nur wenige Straßen entfernt. Es habe 3 Etagen und eine Wohnfläche von etwa 230 Quadratmetern. Dass ihr Vermieter dort nur auf 12 Quadratmetern leben soll, bezweifelt sie.
Früher haben sie da als eine ganze Familie gewohnt. Und jetzt wohnen noch die Eltern und ja, und diese letzte Sohn quasi. Die anderen beiden Geschwister sind ausgezogen. Das ist jetzt nicht ein Haus, wo halt die Zimmer verteilt sind, sondern jede Etage hat eine separate Wohnung.
Und noch etwas hat sie herausgefunden. Laut Grundbuch ist ihr Vermieter auch Miteigentümer von diesem großen Mietshaus, das sich im selben Kiez befindet. Trotz der Recherchen, die aus Sicht der Familie den Eigenbedarf unglaubwürdig machen, hat das Amtsgericht der Räumungsklage stattgegeben. Bis Ende November müssen die Smolareks raus sein.
Das war wirklich ein Schock. Ich bin auseinandergefallen, also emotional, psychisch. Ich hätte alles aber nicht das erwartet.
Ihre Anwältin vertritt ausschließlich Mieter. Dass bei Eigenbedarfskündigungen die Räumung droht, käme immer häufiger vor und könne letztlich nur durch den Gesetzgeber eingedämmt werden.
Die Politik müsste darauf reagieren, dass diese Eigenbedarfsrechtsprechung immer weiter ausgeweitet wurde. Sozusagen. Das ist sozusagen erst Kinder und Eltern, okay, die nahesten Verwandten. Dann kommen sozusagen Neffen und Nichten, dann kommen Patenkinder, dann kommen Stiefkinder und Stiefeltern und Schwäger und Schwägerinnen und Lebenspartnerinnen. Bis hin zum Au-pair, für die gekündigt werden kann. Also der Personenkreis hat sich immer mehr ausgeweitet. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Dann wird dieser Situation gar nicht Einhalt geboten, dass ich kann eine Wohnung kaufen und am Tag nach meiner Eintragung im Grundbuch sofort kündigen. Das ist einfach nicht gerecht.
Deshalb fordert das Berliner Bündnis gemeinsam mit dem Mieterverein, Bestandswohnungen besser zu schützen. Wer eine vermietete Wohnung kauft, solle nicht wegen Eigenbedarf kündigen dürfen. Wir hätten gern mit dem zuständigen Bundesjustizministerium darüber gesprochen. Ein Interview wird abgelehnt. Allgemein heißt es, man würde fortwährend den gesetzgeberischen Handlungsbedarf prüfen. Dass es für Mieter auch die Möglichkeit gibt, bei vorgetäuschten Eigenbedarf Schadenersatz zu bekommen, zeigt ein Fall aus Hamburg. Fast 10 Jahre haben die beiden in diesem Haus gewohnt. Liebevoll hatten sie die Wohnung nach ihren Vorstellungen gestaltet. Dann mussten sie wegen einer Eigenbedarfskündigung raus. Noch heute betrauern sie den Verlust ihres Zuhauses.
Ja, es war eben halt die Lage und die Nachbarschaft hier.
Und wir waren hier vernetzt, wunderbare Nachbarschaft drumherum.
Das Paar hatte Glück, fand relativ schnell diese neue Wohnung. Allerdings teurer und nur außerhalb von Hamburg. Als sie erfuhren, dass nicht, wie behauptet, ein Enkel einzog, sondern neue Mieter, klagten sie auf Schadenersatz. Der Umzug hatte fast 20.000 Euro gekostet. In 2 Instanzen bekamen sie Recht und schließlich 8.000 Euro Schadenersatz.
In unserem Fall sozusagen war das mindestens eine Genugtuung und die erstreckt sich auch wirklich nur auf den, auf das Finanzielle.
Ein eventueller Schadenersatz würde der Berliner Familie nichts bringen, weil sie dafür ja erstmal eine bezahlbare Wohnung finden müssten. Sie hoffen nun auf das Landgericht, um die Räumung doch noch abzuwenden. Den Münchnern steht die erste Verhandlung noch bevor.
Wohnungen nehmen sie uns nicht weg, aber vielleicht den Arbeitsplatz. Roboter, die nie müde werden, immer gleich präzise arbeiten und trainiert mit künstlicher Intelligenz vielleicht bald so viel schlauer sind als ein echter Mensch, da machen sich einige Sorgen. Auf der anderen Seite, vielleicht sind Roboter ja auch unsere Chance gegen den Fachkräftemangel. In den nächsten 5 Jahren fehlen 5 Millionen Menschen. Was davon könnten Roboter übernehmen? Wir zeigen Ihnen, was Roboter können und was nicht und wie wir in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten.
Zwei Roboter arbeiten Hand in Hand, räumen den Kühlschrank ein in einem Video des US-Startups Figure. Angeblich haben sie zuvor nie mit diesen Objekten trainiert. Dieser Roboter aus deutscher Produktion soll nicht nur die Waschmaschine leeren, sondern alle möglichen lästigen Aufgaben im Haushalt erledigen können. Vor 2 Wochen wurde die 3. Generation dieser Roboter vorgestellt.
Er kann die gleichen Knöpfe drücken wie ein Mensch, er kann die gleichen Hebel bewegen wie ein Mensch und im Endeffekt auch alle Aufgaben in die Richtung übernehmen.
Viele Fachleute sind allerdings skeptisch, ob solche humanoiden Roboter wirklich bald in deutschen Haushalten mithelfen, wie von der Firmenwerbung suggeriert. Noch sehen die meisten Roboter ganz anders aus. Neue Technologien haben die Automatisierung in der Produktion allerdings zuletzt spürbar beschleunigt. Das kann man zum Beispiel bei BMW in Leipzig sehen. Die Oberflächeninspektion der fertigen Autos wurde bis vor kurzem noch von Menschen erledigt. Inzwischen machen das 8 vollautomatisierte Roboter. Mithilfe moderner Sensorik und KI-basierter Bildinterpretation wird die Karosserie aus 150 Positionen geprüft.
Der bisherige Prozess sah vor, dass die Inspektion auch manuell geprüft wurde. Heißt, sehr großer Aufwand, weil unser Fehleraufkommen sehr gering ist. Und deswegen war der Ansatz, den großen, zeitaufwendigen Teil der Inspektion zu automatisieren.
Vor allem da, wo die Arbeit fehleranfällig oder ermüdend ist, sind immer mehr Roboter am Werk. Im Lager zum Beispiel. Hier stapeln sie Behälter auf Europaletten. Auch das eine Arbeit, die vor kurzem noch Menschen erledigt haben. In der Montagehalle nebenan fahren die neuen Wagen allein von der Endfertigung zur Kontrolle. Gesteuert von sogenannten Lidaren, lasergestützten Sensoren. Hunderte Fahrzeuge rollen so jeden Tag rund um die Uhr durchs Werk und bremsen auch, wenn es sein muss.
Der Prozess war so, dass ganz normale Menschen ungefähr 100 Mal rein und wieder raussteigen mussten und die Fahrzeuge einfach umsetzen mussten und fahren. Heute ist es so, dass keiner mehr ins Auto einsteigt. Das ist ein Ergonomievorteil. Zweitens ist es aber auch ein Vorteil, dass wir uns im Bereich der Fachkräftemangel einfach damit begegnen, weil wir einfach das Problem haben, mittlerweile auch in diesem Bereich weniger Leute zu finden.
Tatsächlich wird die demografische Entwicklung den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Einer Prognose der Bertelsmann Stiftung zufolge könnte die Zahl der in Deutschland verfügbaren Arbeitskräfte von 48 Millionen Menschen auf 35 Millionen zurückgehen. Ein Minus von 27%.
Wenn Unternehmen Arbeitskräfte fehlen, dann haben sie betriebswirtschaftlich wirklich einen stärkeren Anreiz, sich da auch um Automatisierung zu kümmern, um das Ganze auszugleichen. Und in der Tat kann man sehen, technologischer Fortschritt, der findet vor allem da Anwendung, wo Arbeitskraft knapp ist.
Das gilt nicht nur für das produzierende Gewerbe. Auf der Robotikmesse Automatica vor 2 Wochen in München. Ein Roboter räumt Tabletts ab. Sortiert das Geschirr in eine Spülmaschine. Der Anbieter hat das Gerät gezielt für Großküchen entwickelt. Denn diese Arbeit muss gemacht werden. Es finden sich nur kaum noch Menschen dafür.
Und das ist eine Tätigkeit, wo man Hand-Auge-Koordination braucht. Und diese Tätigkeiten sind bisher schwierig zu automatisieren gewesen. Aber wo wir jetzt KI und Robotik haben, haben wir immer mehr solche Anwendungen. Früher konnte man wachsen, indem man Leute eingestellt hat. Heute muss man effizienter sein und heute muss man vor allen Dingen auch automatisieren. Da wird sicher kein Weg dran vorbeigehen.
Und menschliche Arbeit wird immer teurer. Das beschleunigt den Trend zur Automatisierung noch zusätzlich. Dabei geht es nicht nur um Automatisierung in der Massenproduktion. Die Firma SHL aus Baden-Württemberg entwickelt Spezialmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Zum Schleifen von Metallteilen beispielsweise. Die Maschinen lassen sich aber auch für die Herstellung von Musikinstrumenten nutzen.
Grundsätzlich kommt die Robotik aus der klassischen Massenfertigung. Wir haben jetzt heute allerdings auch Kunden, die sagen, Herr Magnussen, ich brauche eine Lösung, ich habe Stückzahl 3. Da gibt es einfach Kunden, die spezielle Anforderungen haben an das Bauteil, wo ich eben nicht von dieser Masse ausgehen kann. Das sind so unsere typischen Kunden.
Die Basissoftware dafür hat das Dresdner Unternehmen Wandelbots entwickelt. Es handelt sich dabei um ein spezielles Betriebssystem für Roboter. Damit sollen Roboter schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse angelernt werden können, um gewisse Fertigungsschritte automatisch auszuführen.
Unser Ansatz ist, die Technologie so einfach zu machen, dass eben ein Tischler das benutzen kann. Und dann wären auf einmal Anwendungsfälle möglich, die es in der Vergangenheit, wo jemand an Roboter gedacht hätte, auf einmal Robotik benutzbar zu machen.
Denn nahezu alle Routinearbeiten ließen sich heute automatisieren, so die Leute bei Wandelbots. Genau daran arbeite man. Gleichzeitig sind einfache Roboter mittlerweile auch für kleinere Betriebe erschwinglich. Oft ist es dann eine einfache Rechnung.
Wenn ich heute einen Betrieb habe, wo ich regelmäßig große Flächen abschleifen muss, dann habe ich arbeitsrechtlich, darf ich das als Mensch nur ein paar Stunden am Tag überhaupt machen, weil ansonsten sozusagen ich über die Zeit große körperliche Leiden habe. Ein Roboter ist das egal. So, der kann das 24 Stunden, 7 Tage die Woche machen. Und da sozusagen kommen dann die Produktivitätsvorteile.
Eine Ausdauer, die auch die sogenannten humanoiden Roboter an den Tag legen. Während ihr Einsatz als Helfer im Haushalt noch wie Zukunftsmusik erscheint, werden sie in der Industrie bereits vielfach erprobt.
Während es heute viele Robotertypen gibt, die jeweils nur eine Aufgabe erfüllen, wollen wir einen Roboter, der viele Aufgaben übernehmen kann. Warum menschlich? 3 Gründe. Seine Flexibilität, man kann ihn leicht nachrüsten und er kann durch KI direkt vom Menschen angelernt werden.
Die rasante Entwicklung bei künstlicher Intelligenz wirkt als zusätzlicher Treiber. Wird der Mensch in Fabriken und Lagerhallen bald überflüssig? Und was bedeutet das für die Sozialsysteme, die ja hauptsächlich über die Arbeit von Menschen finanziert werden?
Wenn KI dazu führt, dass uns systematisch die Arbeit ausgeht, dann müssten wir auch darüber nachdenken, wie wir eigentlich soziale Sicherung in der Zukunft organisieren wollen. KI kann in der Tat mehr und mehr Tätigkeiten übernehmen, aber KI schafft auch neue Bedarfe.
Also auch neue Aufgaben und Tätigkeiten. Das hier ist so eine. Im Digital Factory Campus von Mercedes in Berlin wird der Roboter gewissermaßen angelernt. Durch einen Teleoperator.
Ich habe das Bild des Roboters, so wie wir als Mensch auch gucken, nach vorne. Ich sehe meine Hände, wie ich sie bewege und muss halt gucken, dass das zusammenpasst. Ich trainiere ihn, indem ich ihm vormache, wie wir das machen wollen, was wir dort machen müssen.
Auf der einen Seite also Rationalisierung und der Abschied von Routinejobs und gleichzeitig immer weniger Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hält sich das die Waage?
Wir gehen davon aus, dass mit KI nicht systematisch der Beschäftigungsstand sinken wird. Und damit werden wir auch in der Zukunft in der Lage sein, unsere soziale Sicherung über Arbeit zu organisieren.
Das Entscheidende sei, Arbeit weiterzuentwickeln und die Menschen zu qualifizieren. Dann könnten sie produktiver arbeiten und auch mehr verdienen.
Und an vielen Stellen sind wir doch froh, wenn da ein Mensch aus Fleisch und Blut mit einem spricht. So wie du, Jesse. Zum Glück kein Roboter bei den Tagesthemen, sondern Jesse Wellmer. Worauf guckt ihr heute besonders?
Also soweit ich weiß, Anna, bin ich aus Fleisch und Blut. Ja, wir schauen in den Bundestag heute auch voll besetzt mit echten Menschen. Und wir wissen, wenn es ums Geld geht, dann wird auch mal heftig gestritten. Ne? So war es auch heute in der Generaldebatte über den Kanzleretat. Und dazu mehr jetzt in den Tagesthemen.
Da sind wir gespannt auf viel menschlichen Streit. Dankeschön, Jesse Wellmer. Und ich lege Ihnen noch unseren Plus-Minus-Podcast ans Herz. Mein Kollege David Alf und ich gucken diese Woche auf Dubai. Warum zieht es viele Businessleute aus Deutschland genau dahin? Und was ist da vielleicht wirklich so toll? Außerdem, was steckt hinter dem 10x-Plan des Scheichs? All das verraten wir im Plus-Minus-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Abend noch.